Vater, und ich bitte dich, Herr, dass du unser Leben veränderst. Dass du unser Leben veränderst. Danke, Jesus. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Normalerweise würde hier jetzt per Plakat das Thema von heute prangern, aber ich habe mir das heute mal zum Thema gemacht, alles anders zu machen als sonst. Und wer es gesehen hat, habe ich ein Video ins Netz gestellt mit der Einladung zu heute. Ich lasse das heute nicht spielen, weil ihr seid ja alle da, also brauche ich euch ja nicht einladen. Wer hat es gesehen? 1, 2, 3. Also gestern Abend waren es 64 Aufrufe, also ich weiß nicht, wo die anderen geblieben sind, aber ich glaube, die haben sich verfahren. Okay. Auf jeden Fall ist mein Thema heute, für alle, die es noch nicht wissen, sei wie Jesus. Die meisten von euch denken jetzt, ja, habe ich schon 1000 Mal gehört. Sei wie Jesus. Habe ich früher schon gehört in der Jugendstunde, sei wie Jesus, sei wie Jesus, sei wie Jesus. Und ganz ehrlich, wer weiß genau, wie es ist, wie Jesus zu sein? Es ist ganz oft so, dass wenn wir das hören, wir sollen sein wie Jesus, dann setzt einen das unter Druck. Wie kann ich wie Jesus sein können? Als meine Jungs mich gefragt haben, letzte Woche, was ich denn für ein Thema machen würde bei der Predigt, da habe ich gesagt, sei wie Jesus. Und Manuels Antwort war direkt, wie soll ich das denn schaffen? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Mein anderer Sohn Daniel sagte, was soll das jetzt heißen? Soll ich jetzt 30 Jahre nichts tun, 3 Jahre für Gott arbeiten und dann sterben? Ja, versteht ihr, wie Menschen Jesus sehen? Ich meine, meine Jungs sind schon ziemlich schlau. Ja? Also ich war echt überrascht, wie sie das gesehen haben. Und ja, zum Glück, wer mich kennt, weiß, ich bin älter als 33. Also ich habe es geschafft. Ne? Irgendwas habe ich anders gemacht als Jesus. ja, und jetzt stehen wir hier vor einem Dilemma. Wir sollen wie Jesus sein und erkennen an, dass es eigentlich unmöglich zu sein scheint. Und bei meiner Predigtvorbereitung habe ich festgestellt, es reicht nicht nur, sich zu sagen, dass wir wie Jesus sein müssen, sondern es bedeutet für uns auch, dass wir ein paar Dinge ändern müssen. Ich bin mir sicher, wir müssen unsere Sicht auf Jesus und unsere Sicht auf uns selbst und auf das, was es bedeutet, wie Jesus zu sein, ein bisschen anpassen. Viele Dinge wissen wir vielleicht schon und machen es auch so, und andere Dinge mögen uns noch überraschen, wie es ist, wie Jesus zu sein. Und weil ich ja gesagt habe, ich mache heute ein bisschen was anderes als sonst, brauche ich einmal bitte Dovidas und Johann. Den Johann. Ja. Nee, genau den. Kommt mal her. Ihr müsst mir mal bitte bei der Kanzel helfen, weil ich habe die Hände voll. Stellt mir einfach die Kanzel mal dort in die, dahin, hier, einfach hier neben, hier so. Nein, die Kanzel, nicht euch. Ihr müsst die Kanzel dahin stellen, nicht euch. Ich sage, ich habe die Hände voll, ich kann nicht. Danke, sehr nett. Wunderbar. Okay, jetzt brauche ich Manuel mal. Komm mal mit. Einmal das. Ich höre schon, die Spannung steigt. So, das stellen wir einmal hier hin. So. Wer das Video gesehen hat, weiß, dass ein Hammer drin vorkommt. Ja. Es wird kein Theaterstück, keine Angst. Na nur, aber ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal jetzt, damit das so ein bisschen so. Und die anderen kannst du auch glatt da hinlegen, die anderen Kissen. Okay. So. Genau. Und ich habe mir gedacht, was bedeutet das? Du darfst gehen, danke. Was bedeutet es, wie Jesus zu sein? Ich meine, Jesus war ein Mensch. Das haben wir gelesen. Aber Jesus war auch Gottes Sohn. Jesus hatte einen Auftrag für diese Welt. Und wenn ich mir überlege, ich will so sein wie Jesus und ich mir dann Gedanken darüber mache, wie war Jesus? Boah, Jesus, dem lagen die Menschen zu Füßen. Die haben ihm zugehört, die haben ihn angebetet. Sein wie Jesus, ich will angebetet werden. Eigentlich müsste jetzt ein Aufschrei kommen, eigentlich von euch. Genau, danke. War zwar etwas verhalten, aber genau, das ist falsches Bild. Ja? Sein wie Jesus bedeutet nicht, dass ich mich anbeten lasse, dass mir die Menschen zu Füßen liegen, aber trotzdem möchte ich heute euch auffordern, ein bisschen was anders zu machen. Ihr kommt jeden Sonntag in den Gottesdienst, setzt euch auf, fast immer auf euren angestammten Platz. Viele nicken, super. Ja, ihr singt die Lieder im Lobpreis, ihr steht auf, wenn gesungen wird, ihr setzt euch wieder hin, wenn nicht gesungen wird, ihr steht wieder auf, wenn gesungen wird, ihr steht auch manchmal auf, wenn gebetet wird. Ja, ihr macht es immer gleich, jeden Sonntag. Habt ihr schon mal festgestellt? Nein, du musst kein Kissen mitbringen, ich habe ja welche hier. Aber ich möchte euch einfach bitten, wenn jemand, ich meine, habt ihr mal gelesen, wie die Leute Jesus zugehört haben? Na, deswegen, also wenn jemand Lust hat, sich auf den Boden zu setzen oder bequem hinzulegen, ganz ehrlich, dann mach es. Und das Interessante ist, und ihr stellt schon was fest, oder? Die Jungen unter uns, ne? Und die Junggebliebenen, die springen sofort auf. Die sind bereit, ich mache mal was anders. Ja? Und das ist, Jesus hat gesagt, seid wie die Kinder. Seid wie die Kinder. Das heißt ja nicht nur, wenn er sagt, seid wie die Kinder, dass wir so glauben sollen wie die Kinder, sondern Kinder reagieren relativ flexibel auf Veränderungen. Ja? Die können da ganz gut mit umgehen. Ja? Und bei uns, wenn wir älter werden, da haben wir schon so unsere Probleme. Jetzt kommst du in den Gottesdienst und jemand sitzt auf deinem Platz. Du denkst, ist nicht schlimm, es sind ja noch Stühle frei. Aber so in den ersten Moment, so die erste, du gehst ganz normal, plötzlich, da sitzt einer. So, es ist nicht lange, wo dir die Spucke wegbleibt, aber so der erste Moment ist so anders. Ja, anders. Und das ist das, was es auch ist, wenn wir sein sollen wie Jesus. Wir müssen ein bisschen anders werden. Im Philipper 2, 5 bis 8 steht Folgendes. Habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Da haben wir es. Wenn wir so sein wollen wie Jesus, dann müssen wir uns total aufgeben. Wir müssen bereit sein, uns zu erniedrigen und zu sterben. Aber ist das richtig? Ist das richtig? Müssen wir tatsächlich den gleichen Weg gehen wie Jesus? Bedeutet es, wie Jesus zu sein, genau diesen Weg zu gehen? Lasst uns da auf diesen Vers gleich nochmal zurückkommen. Also vergesst ihr nicht, wenn ihr ihn gleich vergessen solltet, wird er nochmal an die Wand geworfen. Also da haben wir es. Also wenn wir Menschen auf der Straße fragen, wer ist Jesus? Ganz viele wissen tatsächlich, dass er der Sohn Gottes ist. Ja, dass er was mit Gott zu tun hat, dass er vielleicht sogar Gott ist, ja, dass er zur Kirche gehört, irgendwie so, das wissen die. Wenn man die Menschen aber dann fragt, was er gemacht hat, was sagen sie dann? Oh, der ist über Wasser gelaufen und hat Wasser in Wein verwandelt. Das wissen die. Ich meine, hat jemand schon mal versucht von euch, über Wasser zu laufen? Ganz ehrlich, Wie gesagt, ich war da schon gläubig. Und als ich gläubig war, war ich erwachsen übrigens. Und dann stand ich am Schwimmbad und dachte, ich kann es ja mal versuchen. Also, ganz ehrlich, die Leute haben komisch geguckt, als ich übers Wasser lief. Aber nein, es hat nicht funktioniert. Nein. Also, das mit dem übers Wasser laufen hat tatsächlich nicht geklappt. Also, aber trotzdem, die Menschen wissen ein bisschen was über Jesus, dass er sowas gemacht hat, dass er Wunder vollbracht hat, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Ja? Oder dass er übers Wasser gelaufen ist. Das wissen die Leute. Aber ist es tatsächlich das, was Jesus ist? Ist es das, wenn ich erleben will, dass Jesus wirkt in meinem Leben, dann möchte ich doch bitte jetzt, Jesus, dass ich dieses Wasser hier, dieses in Wein verwandelt. Ich weiß, die Uhrzeit ist schlecht, aber trotzdem. Nein. Das ist aber genau das, wo man dann vielleicht sich überlegt, ja, das hat Jesus gemacht, das ist Jesus. Aber ist Jesus das wirklich? War es das für uns? Nein, wir wissen das. Wir sind hier, wir wissen, dass Jesus ist mehr. Wir wissen, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Dass er sein Leben für uns gegeben hat und dass er der Sohn Gottes ist und nun zu seiner Rechten sitzt. Aber, das wissen wir, aber, wenn wir uns ganz genau fragen, wer ist dieser Jesus eigentlich tatsächlich für uns? Das müssen wir uns zuerst fragen, wenn wir die Frage beantworten wollen, dass wir so sein sollen wie Jesus. Zuerst fragen wir uns, wer ist Jesus tatsächlich für uns? Wer ist Jesus tatsächlich für dich? Und ich habe das mal so in drei Kategorien eingeteilt. Jesus ist unser Herr. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich alle einig. Das ist richtig. Jesus gebührt alle Ehre. Aber, es gibt doch tatsächlich Menschen, die beten Jesus so sehr an, dass sie ihn auf einen Sockel stellen. War schon mal jemand beim Kaiser Wilhelm? Ja, ne? Habt ihr schon mal versucht, dem Kaiser Wilhelm an die Füße zu fassen? Ist ganz schön kompliziert, ne? Ja, wenn man klettern kann, geht's. Aber versteht ihr? Menschen beten Jesus so sehr an, dass sie ihn auf einen so hohen Sockel stellen, dass sie eigentlich gar nicht mehr an Jesus rankommen. Plötzlich in diesem Jesus so sehr verherrlichen, so sehr anbeten, läuft es darauf hinaus, dass sie ihn so hoch stellen. Ich meine, er steht hoch. Aber Jesus ist uns eigentlich so nah, dass wir an ihn rankommen. Und trotzdem gelingt es Menschen, Jesus so sehr anzubeten, dass sie nicht mehr an ihn herankommen. Dass er ihnen quasi so fern ist, obwohl er so nah sein will, dass er nur für sie Gott ist. Und sie nicht verstanden haben, dass Jesus unser Leben verändern will. Dass Jesus in unserem Herzen wohnen will. Dass Jesus uns ganz, ganz nah sein will. Und wenn ich dann wie Jesus sein will, dann ist es unmöglich. Weil ich ihn so hochgestellt habe, dass Jesus für mich unerreichbar ist. Also kann ich gar nicht sein wie Jesus. Und dann gibt es Menschen, die sagen, Jesus ist mir immer nah. Und das glauben wir eigentlich auch, oder? Jesus ist uns immer nah. Und sie tragen Jesus immer mit sich. Ja, immer dabei. Jesus ist immer dabei. Aber ey, nicht reingucken, ist privat. Ist meins. Ist mein Jesus. Der gehört mir. Jesus wohnt bei mir. Und nein, ich erzähle dir nicht, wie das ist. Das ist mein Jesus. Ich habe eine Beziehung mit Jesus. Wenn du keine mit ihm hast, da kann ich doch nichts dafür. Das ist mein Jesus. Das ist meiner. Es ist Privatsache. Und ich habe ihn quasi immer in meinem kleinen Köfferchen dabei, weil er ist mir ja nah. Aber ich lasse es nicht los. Ich gebe es nicht ab, ich zeige es nicht. Das ist meine Sache. Und da kann ich auch nicht sein wie Jesus. Weil wie soll ich denn den Menschen zeigen wie Jesus? Wie soll ich denn wissen, wie Jesus ist, wenn ich ihn zwar immer bei mir habe, aber nichts damit mache? Und dann ist Jesus mein Leidensvorbild. Jesus, wir haben es gelesen. Er hat sich erniedrigt. Er ist am Kreuz gestorben. Mein Leidensvorbild. Ich möchte so sein wie Jesus.
Und Menschen nehmen es auf sich, zu leiden. Und vergessen dabei, dass Jesus uns frei gemacht hat. Sie erniedrigen sich. Ihnen ist es egal, wie schlecht es ihnen geht. Sie erniedrigen sich, lassen sich ausbeuten im Namen Jesu und vergessen dabei, dass Gott, dass Jesus uns Freiheit geschenkt hat. Jesus, mein Leidensvorbild. Und das Schlimme ist dann, sie befolgen die Regeln Gottes. Das ist richtig. Sie befolgen sie, egal was passiert, egal zu hinterfragen und zu überlegen, was Jesus eigentlich genau von uns will. Und jeder dieser Typen erwartet von dir, dass du es genauso glaubst. Dass du es genauso glaubst. Jeder ist von seinem Gottesbild, von seinem Bild von Jesus so sehr überzeugt, dass er dir sagt, so ist es und nicht anders. So ist es und nicht anders. Wenn Jesus also so unerreichbar, so privat und so streng ist, wie kann es mir dann möglich sein, so zu sein wie er? Wie kann das funktionieren? Schauen wir uns nochmal diesen Vers an. Paulus will eigentlich nur den Philippern und uns dabei helfen, unsere Ich-Bezogenheit, die wir haben, zu ändern in eine auf Jesus bezogene Lebensweise. Hier geht es in diesem Kontext, auch in diesem ganzen Philipper, geht es eigentlich darum, dass wir unser Denken ändern müssen. Waren wir Gott? Sind wir Gott? Sind wir Erlöser? Bist du der Erlöser? Bist du Gott? Also nein. Also können wir doch gar nicht denselben Weg gehen wie Jesus. Wir können nicht denselben Weg gehen. Aber wir sollen anfangen, so zu denken wie er. Wir sollen so anfangen, wie denken wie er. Wir sollen ein Christus-ähnliches Leben führen. Und natürlich auch bereit sein, mal über unseren Schatten zu springen, Dinge zu ändern, Dinge anders zu machen. Und wir müssen ganz dringend anfangen, uns, wie wir hier sind, mit anderen Augen zu sehen. Wenn wir Menschen erzählen, dass wir Christen sind und an Jesus glauben und es dann tatsächlich mal wagen, anders zu reagieren, als diesen Menschen, wie habe ich das beschrieben, anders zu reagieren, als es dem Bild der Menschen entspricht, wie ein Christ zu sein hat. Die Menschen wissen, wie Christen sein müssen. Jeder Mensch, jeder Kollege auf deiner Arbeit weiß, wie ein Christ gefälligst zu sein hat. Ja? Und wenn es dann tatsächlich passiert, dass du mal anders reagierst, dann kann er es nicht fassen. Und er sagt, aber du bist doch Christ. Du kannst doch jetzt nicht einfach Nein sagen. Du glaubst doch an Jesus, oder? Mann, Jesus ist für andere gestorben und du sagst Nein? Es ist das Bild in uns, was wir haben von Jesus und was die Menschen über Christen in ihrem Herzen haben, was immer wieder tatsächlich zu Problemen führt. Und deswegen müssen wir unser Bild von Jesus und unser Bild von uns selbst ein bisschen anpassen. Und das Schöne ist, Menschen wissen, kennen tatsächlich auch ein paar Bibelstellen. Selbst die, die nicht an Gott glauben. Und eine der besten und bekanntesten und die Bibelstellen, und das ist die einzige Bibelstelle, die die einzig wahre Art beschreibt, wie Christen zu sein haben. Das ist in Matthäus 5, 39. Und ihr kennt sie alle. Und ich sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere an. Die kennt jeder. Selbst die, die nicht an Gott glauben, kennen sie. Und wenn sie sagen, du bist Christ, dann halt gefälligst deine andere Backe hin. Und ganz ehrlich, dieser Vers, der hat mich immer gestört. Und ich weiß, es steht in der Bibel und es muss ja irgendwas bedeuten. Es muss ja bedeuten, wenn Jesus zu mir sagt, und das hat Jesus ja gesagt, wenn dir jemand auf deine rechte Backe schlagen wird, dann biete ihm auch die andere da. Dann halt die andere hin. Und ich frage mich, Jesus, das kann es doch nicht sein. Du hast uns zur Freiheit berufen, du hast uns frei gemacht und du willst, dass uns andere schlagen? Und wenn man etwas nicht weiß, dann sollte man nicht verzweifeln, sondern man sucht sich jemanden, der es weiß. Und wie das dann glücklicherweise ist, das Internet ja nicht nur voll von schlechten Dingen, sondern auch voll von guten Dingen und auch voll von schlauen Menschen, die ihre Predigten, Posts oder sonst irgendwas schreiben. Und da habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe versucht, natürlich nicht für mich das Angenehmste herauszufinden. Das macht man nämlich auch ganz gerne. Dann sucht man sich was und denkt, ah, guck mal, der hat gesagt, das ist gar nicht so schlimm. Ja, nein, ich habe versucht, tatsächlich herauszufinden, was bedeutet dieser Vers eigentlich? Weil es heißt ja nicht nur, wenn dir jemand auf die rechte Backe schlägt, dann biete ihm die andere da, sondern es heißt ja auch, widersteht nicht dem Bösen. Es hört sich auch an wie ein Widerspruch. Paulus sagt in seinen Briefen, widersteht dem Bösen. Ich weiß nicht, wenn ihr das schon mal so... Ja? Und jetzt sagt Jesus, widersteht nicht dem Bösen. Das ist etwas paradox. Aber ist es eigentlich gar nicht, weil Jesus hat nicht gesagt, dass das hier die Aufforderung ist für uns, uns voll und ganz aufzugeben, uns voll und ganz für jemanden aufzuopfern und uns alles gefallen zu lassen. Interessanterweise wurde Jesus auch schon mal auf die Wange geschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Er wurde geschlagen auf die Wange. Und das Interessante ist, er hat nicht die andere hingehalten, als es passiert ist. Und zwar steht das im Johannes 18, die 22 bis 23. Als er dies aber sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte, antwortest du so dem Hohepriester? Und Jesus antwortete ihm, wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Aber, wenn aber recht, warum schlägst du mich? Warum schlägst du mich? Also Jesus hat nicht gesagt, okay, dann hau mir auch auf die andere Seite, sondern Jesus hat es tatsächlich gewagt, sich nicht alles gefallen zu lassen. Ich meine, der war in dem Moment in Bedrängnis. Aber er hat Rechenschaft dafür verlangt, warum ihm das angetan wurde. Warum schlägst du mich? Wenn ich was Unrechtes getan habe, bitte, sag's. Ist in Ordnung. Da kann ich mit umgehen. Aber wenn ich Recht habe, warum schlägst du mich? Und deswegen müssen wir uns Gedanken darüber machen, warum Jesus auf der einen Seite sagt, wenn dir jemand auf die Backe, deine rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Ja? Worum geht es also in diesem Vers? In erster Linie geht es darum, dass Jesus verhindern will, dass wir uns rächen. Wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, deine natürliche Reaktion ist, zurückschlagen. Das ist ein Reflex. Wenn du das schon mal versucht hast, es ist tatsächlich ein Reflex. Ja? Wenn dich jemand schlägt, dann merkst du, wie dein Arm plötzlich nach oben geht. Ja? Du merkst das. Und Jesus möchte eigentlich nur verhindern, dass wir uns verprügeln lassen, sondern er möchte verhindern, dass wir uns rächen. Er möchte nicht, dass wir uns auf das gleiche Niveau herunterlassen wie die anderen. Jesus hat sich nicht auf das Niveau der Pharisäer heruntergelassen, er hat sich mit ihnen unterhalten, aber er hat nicht mit der gleichen Münze zurückbezahlt, wie sie auf ihn losgegangen sind. Aber er hat sich nicht alles gefallen lassen. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass Jesus sich uns gesagt hat, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Jesus hat gefragt, warum schlägst du mich? Und wenn dir jemand etwas antut, dann heißt es nicht, ich bin ja Christ, natürlich musst du vergeben, aber damit ist es nicht getan. Du darfst gerne fragen, warum? Warum machst du das? Also das ist erstmal unsere Sicht. Jesus ist nicht so, dass er alles sich hat gefallen lassen, dass er sich nur hat erniedrigen lassen. Er hat es für uns getan, ja. Er hat es für uns getan. Er hat es nicht dafür getan, weil die Pharisäer jetzt so gemein zu ihm gewesen sind. Ja? Da hat er sich gewehrt. Wenn Dinge ungerecht gelaufen sind, dann hat er sich gewehrt. Und das müssen wir lernen, zu verstehen, dass sein, so zu sein wie Jesus nicht bedeutet, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Wir sollen ein Licht in dieser Welt sein. Wir sollen ein Licht in dieser Welt sein. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie soll das funktionieren, wenn wir immer nur unterm Teppich langlaufen? Das funktioniert nicht. Und ich glaube, da müssen wir uns so ein bisschen anpassen und zu verstehen, meine Güte, Christsein bedeutet nicht immer nur Ja zu sagen zu allem und zu sagen, okay, ich mach's, Chef, weil ich bin ja Christ und ich muss meinem Chef gehorchen. Ja? Tatsächlich heißt es, warum? Warum muss ich? Und egal, wo du dich wiederfindest, egal, wo du stehst, du bist nicht das wehrlose Opfer. Du darfst nach dem Grund fragen und nach dem, was das soll. Also können wir schon mal ausschließen, dass Jesus von uns verlangt, uns dem, was uns passiert, ungefragt unterzuordnen. Auch wenn Jesus unser Opfer war, für uns gestorben ist, für uns geopfert wurde, bedeutet es nicht, dass wir es auch sein müssen. Wenn Daniel mich also fragt, ob er nun 30 Jahre nichts machen soll, dann 3 Jahre für Gott arbeiten und dann zu sterben. Ist es das dann? Dann kann ich es doch klar verneinen. Dann kann ich doch sagen, nein, du musst nicht 30 Jahre nichts machen, 3 Jahre für Jesus leben und dann sterben, so wie Jesus das gemacht hat. Nein. Ist jemand älter als 33 hier? Wer sich nicht traut, muss sich nicht melden. Ist okay, ich will. Aber ist jemand länger als 3 Jahre Christ? Und ihr seid immer noch da, ne? Also ihr seht, dass Gott einen ganz speziellen Plan für Jesus hatte. Er hatte einen ganz speziellen Plan für Jesus. Und wenn Gott einen ganz speziellen Plan für Jesus hatte, den wir nicht erfüllen, dann ist es doch so, dass Jesus auch für dich und für mich einen speziellen Plan hat, der nicht den gleichen Lauf nimmt wie Jesus in seinem Leben und nicht den gleichen Lauf nimmt wie bei Manuela oder bei wem auch immer. Dein Leben wird anders verlaufen. Dein Plan mit Jesus wird anders sein als der von Jesus. Also bedeutet es doch tatsächlich, wir sollen wie Jesus sein. Sei wie Jesus und nicht sei Jesus. Ja, du kannst nicht Jesus sein, aber du kannst wie Jesus sein. Was bedeutet es also nun wirklich, wie Jesus zu sein? Ich meine, hat sich irgendjemand von euch schon mal gefragt, warum Jesus nur 3 Jahre seines Lebens so gewirkt hat? Ich meine, der ist 33, sagen die ungefähr, 33 Jahre alt geworden. Und er hat nur drei Jahre seines Lebens gedient. Und ich dachte, meine Güte Gott, warum? Der hätte so viel machen können. So viel. Ich meine, ich habe mich relativ spät bekehrt. Ich war, muss ich gerade scharf nachdenken, 22. Noch nicht ganz 21. Das war im September, genau. Also ich war 21, kurz vor meinem 22. Geburtstag. Ja, und da habe ich gesagt, guck mal, bis 33 sind über 10 Jahre. Und nicht nur 3. Da hätte er noch viel mehr machen können. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, warum hat Jesus nicht schon viel früher angefangen? Und dann habe ich natürlich versucht, ein bisschen über Jesus, seine Kindheit, seine Jugend herauszufinden. Und nur das Lukas-Evangelium eigenartigerweise beschäftigt sich so ein bisschen mit seiner Kindheit und Jugend. Alle anderen fangen fast da an, erzählen so ein bisschen vom Geschlechtsregister und so weiter, aber die allermeisten fangen dann quasi bei der Taufe des Johannes an. Nicht bei der Kindheit und der Jugend von Jesus. Also was ist in der Kindheit und Jugend von Jesus passiert? Warum musste er erst 30 werden, so ungefähr, bis er angefangen hat zu dienen? Und ich denke mal, obwohl er Gottes Sohn war, obwohl er doch eigentlich die Menschen kennen sollte, scheint es mir, dass er diese Phase seines Lebens brauchte, um sich auf seinen Dienst vorzubereiten. Die Bibel sagt, Jesus war ein Mensch wie wir. Ohne Sünde, aber ein Mensch wie wir. Und wenn du etwas vorhast, wenn du etwas machen möchtest, dann musst du was tun? Dich vorbereiten. Und tatsächlich scheint es mir so, auch wenn es manchmal mit unserem Verstand schwer zu fassen ist, ich bin sicher, ich habe nur einen Bruchteil von dem verstanden, aber ich denke, Jesus musste tatsächlich auf seinen Dienst vorbereitet werden. Als Mensch. Weil er ein Mensch war, wie wir. Also hat er in dem Betrieb seines Vaters gearbeitet, deswegen der Hammer und das Holz, weil er war Zimmermann. Richtig. Und das Schöne bei Zimmerleuten ist ja tatsächlich, dass es einem da gelingt, Menschen kennenzulernen. Ich meine, wo gehen Zimmerleute meistens hin? Zu einem nach Hause. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, das ist jetzt nur meine Meinung, ob das theologisch tatsächlich so korrekt ist, wenn jemand das besser weiß, mag er mir das nachher gerne sagen. Aber es ist einfach so, weil ich habe auch im Lukas-Evangelium dazu nichts gefunden, aber ich denke einfach, Jesus hatte die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Ich meine, klar, Gott kennt die Menschen, aber Jesus hatte die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen und die Menschen hatten die Möglichkeit, Jesus als ganz normalen Menschen kennenzulernen und vielleicht hätten die Menschen die Chance, 30 Jahre Zeit, sich darüber klar zu werden, dass es Gott tatsächlich gewagt hat, Mensch zu werden. Dass er es gewagt hat, nicht nur ein Gott zu sein, der über allem schwebt, sondern dass er ein Gott war, der bereit war, etwas für die Menschen, die er liebt, zu opfern. Etwas zu tun. Und Jesus war 30 Jahre unterwegs, hat Menschen kennengelernt, hat vielleicht auch gesehen, wie Menschen auf ihn reagieren. Und Gott hat in Jesus die Schwachheit der Menschen genommen und seine Herrlichkeit in diese Welt gebracht. Durch Jesus. Jesus hatte auch Gefühle. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das kann man in der Bibel gut nachlesen. Jesus hatte Gefühle. Jesus hatte sogar schwache Momente. Jesus hatte schwache Momente. Und Jesus ging sogar in den Tempel, es gibt eine Geschichte, wo er 12 war, ist er im Tempel geblieben. Und was hat er da gemacht? Man könnte ja meinen, boah, Jesus im Tempel, alles klar, der hat ihn erstmal Bescheid gegeben. Er war ja schließlich Gottes Sohn. So würde ich das denken. Wenn man aber diese Stelle genau liest, das ist im Lukas 2,46, das habe ich jetzt, da müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, aber dort steht, dass er mit den Gelehrten diskutiert hat und von ihnen lernte. Jesus? Lernen? Verändert das so ein bisschen dein Bild von Jesus? Ich weiß nicht. Jesus musste lernen? Ich meine, er war Gottes Sohn. Aber Jesus hat sich tatsächlich, meiner Meinung nach, auf seinen Dienst vorbereiten müssen. Weil wir vergessen immer wieder, dass die Bibel sagt, Jesus war ein Mensch wie wir, nur ohne Sünde. Also, hatte Jesus Gefühle? Jesus hatte Angst. Das können wir in der Bibel nachlesen. Als Beispiel zum Beispiel, als er auf den Berg ging zum Beten und zu Gott sprach, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Jesus wusste, dass der Tod auf ihn zukommt. Und er sagte zu Gott, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Er schwitzte Blut und Wasser. Hast du schon mal Blut und Wasser geschwitzt? Ich meine, ich habe schon mal Wasser geschwitzt, aber Blut noch nicht. Und dann kannst du dir vorstellen, was für Angstzuständen er gewesen sein muss. Er war Mensch. Er war Mensch. Aber er sagte etwas ganz Wichtiges dann. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus hat sich wieder Gott untergeordnet. Und das sagt mir, Jesus hätte auch einfach Nein sagen können. Ich bin mir sicher, er hätte es tun können. Er hat eine Entscheidung in diesem Vers getroffen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir müssen auch eine Entscheidung treffen. Es ist Gottes Wille, der in unserem Leben geschehen soll oder unser Wille. Das müssen wir uns jeden Tag aufs Neue fragen. Egal, welche Entscheidungen wir treffen, egal, wo wir stehen. Die Frage bleibt, Ist es Gottes oder ist es mein Wille? Idealerweise passt beides dann übereinander, das ist klar. Jesus hatte Zorn. Er war zornig. An welcher Stelle? Zum Beispiel, als er im Tempel war und die Händler da rausgeworfen hat. Er hat nicht gesagt, hey Freunde, ist ein bisschen ungünstig hier, oder? Komm, könnt ihr bitte, 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 und weil ich Christ bin, sag ich nochmal bitte, er war Jude, aber sag ich nochmal bitte, könntest du vielleicht, okay, ich kann auch den Tempel umbauen, warte, kein Problem. Hat Jesus nicht gemacht. Er hat die Tische umgeworfen und hat sie beschimpft, wie sie es wagen können, im Tempel Geld zu machen. Gott, Jesus war zornig, ohne Sünde. Er war zornig. Er war sauer. Das kann doch nicht wahr sein, was da im Tempel Gottes abläuft. Also darfst du auch sauer sein? Ja. Aber sündige nicht dabei. Kennen wir auch aus der Bibel. Ja? War Jesus erschöpft? Wenn wir so an Jesus denken, Power. Das ist ein Mann. Das ist ein ganzer Kerl. Haben wir gestern auch gehört, ne, beim Männertreff. Jesus ist das Vorbild als Mann. Und vergessen aber immer wieder, dass auch er erschöpft war. Er war auch erschöpft. Und was hat er gemacht? Er hat nicht die ganzen Brocken hingeschmissen, sondern er wusste, wenn ich erschöpft bin, wenn ich in einem Zustand bin, wo ich Ruhe brauche, dann hat er nicht gesagt, komm, Zähne zusammenbeißen und durch, sondern er ist auf den Berg gegangen. Er ist auf den Berg gegangen und hat gebetet. Und was machst du, wenn du erschöpft bist? Du sagst dir, ich kann es mir nicht erlauben. Das ist unsere Meinung. Wenn wir erschöpft sind, dann sagen wir uns, ich kann mir nicht erlauben, erschöpft zu sein. Ich muss das jetzt durchziehen. Ganz ehrlich, da läuft was verkehrt. Wenn wir sein wollen wie Jesus, bedeutet das ja nicht nur, dass wir den Menschen mit unserer Liebe und mit Gottes Liebe entgegenkommen sollen, sondern wenn wir wie Jesus sein wollen, dann müssen wir uns auch anschauen, wie er gelebt hat. Wie er mit sich umgegangen ist und mit seinem Zustand, mit seinem Körper, mit seiner Seele. Da heißt es, Jesus war erschöpft und er ging auf den Berg, um zu beten, um Ruhe zu finden. Er hat die Leute hinter sich gelassen und sagt, kommt Freunde, lasst mich mal einen Moment in Ruhe. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du sagst, Freunde, heute kann ich nicht. Ich brauche meine Ruhe. Es ist in Ordnung. Blöd ist nur, wenn man dich dann beim Feiern besoffen auf der nächsten Ecke sieht, dann fragt man sich, ist das echt das, was du brauchst? Ja. Also bete, wenn du Ruhe brauchst. Bete, wenn du Kraft brauchst. Zieh dich zurück, ruh dich aus. Echt, mach das. Also, wenn wir wie Jesus sein wollen, dann müssen wir es tatsächlich auch akzeptieren, müssen wir mit unseren Gefühlen leben und umgehen müssen. Ja? Wir haben sie. Und Jesus hatte sie auch. Und wir können es nachlesen. Und das ist das Gute daran. Wir können uns nachlesen, was Jesus in Situationen wie Stress, in Situationen wie Angst oder Wut reagiert hat. Aber es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, wie Jesus zu sein. Und da frage ich dich, welchen Blick hast du für deine Mitmenschen? Welchen Blick hast du für deine Menschen, die um dich herum sind, für deine Arbeitskollegen, für deine Nachbarn, für deine Familien? Welchen Blick hast du? Und welchen Blick hatte Jesus für seine Mitmenschen? Es geht ja nicht nur darum, Gott wohlgefällig zu leben und sich an seine Regeln zu halten. Ja, das ist auch ein Teil, Gottes Gebote zu halten, ja. Aber es geht ja nicht nur darum. Es heißt ja nicht, ich komme sonntags in den Gottesdienst und die Woche über halte ich mich an die Regeln. Ich fahre nicht zu schnell Auto, ich klaue nicht, ich lüge nicht. Ja, ich betrüge meinen Ehepartner nicht, ich beklaue meinen Chef nicht und so weiter. Mache ich doch alles. Super, ist alles gut. Ist alles in Ordnung. Es soll auch alles so sein. Aber es ist nicht alles. Es ist tatsächlich nicht alles. Ich meine, Jesus ist ja nicht nur hingegangen, hat den Tempel aufgeräumt und hat gebetet und hat Angst gehabt, sondern er ist ja auch den Menschen begegnet. Den Menschen, die er getroffen hat. Und ganz ehrlich, die Menschen brauchen dich. Und du brauchst die Menschen. Ich kann es mir echt persönlich überhaupt nicht vorstellen, keine Menschen um mich zu haben. Kann ich nicht. Ich habe mal Zeiten, da kann ich auch mal ganz gut alleine, klar. Das kann, es gibt auch Menschen, die können sagen, du, ich kann die meiste Zeit auch ganz gut alleine. Ja gut, zwischendurch mal ein paar Leute, das ist schon in Ordnung. Ja, aber ich bin sicher, wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen uns gegenseitig. Nicht als Arbeitstier. Nicht als Trostpflaster. Ja, nicht als seelischen Mülleimer. Ich meine, es ist nichts gegen seelsorgerliche Gespräche, das gehört alles dazu. Aber manche Dinge werden übertrieben. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal so gegangen ist, dass ihr gearbeitet habt und gemacht und getan und irgendwie habt ihr das Gefühl, keiner dankt euch und dann seid ihr kaputt. Oder einer kommt jeden Sonntag zu dir, hör mal zu, ich muss dir mal was erzählen. Ich meine, es ist in Ordnung, wenn jemand auf dich zukommt und dir was Schlechtes erzählt. Aber wenn es jeden Sonntag die gleiche Person ist, ohne dass sich etwas ändert, dann kann das schon anstrengend sein. Und das ist jetzt kein Vorwurf an Leute, die das machen. Aber es ist eine Aufforderung, darüber nachzudenken. Ob ich immer wieder jeden Sonntag das gleiche Problem haben muss. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich an Jesus glaube und ich weiß, Gott kümmert sich um meine Probleme, dann reicht es doch, wenn ich sage, Gott, hier ist mein Problem. Und Jesus, die Bibel sagt, werft eure Probleme auf Gott und er wird sich um darum kümmern. Und wenn ich jeden Tag aufs Neue mir darüber Gedanken mache, dann muss ich mir ein bisschen Gedanken darüber machen, ob mein Vertrauen auf Gott wirklich groß genug ist. Einfach mal drüber nachdenken, weil das hat auch etwas damit zu tun zu sein wie Jesus. Das soll uns doch verändern, oder, heute? Es soll uns doch verändern, zu sagen, Mensch, was will Gott von mir? Wie ist Jesus? Und wie soll ich sein? Und es reicht ja nicht, wenn ich mir das anhöre und bei dem einen Punkt nicke ich, bei dem anderen schüttel ich den Kopf und mache alles so wie immer. Dann habe ich ganz ehrlich was falsch gemacht. Oder? Ihr. Keine Ahnung. Okay, also, ganz wichtig, in welcher Position ist Jesus den Menschen begegnet? Und ich habe mal ein Kissen mitgebracht, ich setze mich heute mal. Ich hoffe, das Mikro geht gleich nicht kaputt. Ah, schön. So, also wie ist Jesus den Menschen begegnet? Und hat jemand ein Problem? Keiner hat ein Problem. Wow, was für ein Tag. Ich überrumpel dich. Ja, aber ganz ehrlich, wenn jemand ein Problem hat, dann darf er sich hier gerne hier unten hinsetzen. Will jemand sich hier unten hinsetzen? Ja, will jemand? Bitte, ja. Guck mal. Ach, herrlich. Ich liebe es. Also, setz dich gefälligst. So. So. Und das Schöne ist, Jesus ist den Menschen begegnet. Und wenn er die Menschen sieht, dann hat er gesagt, ich weiß ganz genau, was du brauchst, Fräulein. Ich weiß ganz genau, was dein Problem ist und ich weiß ganz genau, was du in deinem Leben ändern musst. So ist Jesus den Menschen begegnet. Habt ihr das schon mal so gelesen? Also ganz ehrlich, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht gefunden. Es ist etwas anderes, was Jesus gemacht hat. Setz dich. Setz dich. Setz dich. Da, setz dich. Und Jesus ist den Menschen begegnet auf Augenhöhe. Er ist zu ihnen gekommen. Er hat sich zu der Frau am Brunnen gesetzt. Er hat sich einfach hingesetzt. Und er wusste, was ihr Problem war. Ich meine, er war Jesus. Ja? Er hat sich zu ihr hingesetzt und hat sich ganz normal mit ihr unterhalten. Oder wenn er einem Blinden begegnet ist. Ich meine, es ist ja offensichtlich, wenn jemand blind ist, eigentlich weiß man doch, was der braucht, oder? Aber Jesus hat was anderes gemacht. Jesus ist hingegangen und ganz ehrlich, wenn wir unterwegs sind und wir sehen jemanden, der ein Problem hat, dann sagen wir ihm immer, ich weiß genau, was du brauchst. Im optimalsten Fall sagen wir, du brauchst Jesus. Okay, aber ganz oft geben wir Leuten Ratschläge, die sie eigentlich in dem Moment gar nicht von uns hören wollen. Ganz ehrlich. Wie oft hat dir schon mal jemand was gesagt und du dachtest, pff, das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Ja? Aber tatsächlich machen wir das so. Wir gehen hin und sagen den Leuten, hey, ich weiß, was dein Problem ist, ich weiß, was du brauchst. Und Jesus hat es anders gemacht. Er hat gesagt, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Das hat Jesus gemacht. Und dann hat er sich vielleicht noch hingesetzt. Entschuldigung. das ist ja Doppelknoten. Und hat vielleicht noch eine kleine Fußmassage gegeben. Ich meine, überleg mal. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen, das wissen wir. Und er hat einfach gesagt, hey, ich bin Jesus. Und Jesus weiß, was dein Problem ist. Aber ganz ehrlich, Jesus war es wichtiger, dass er dich gefragt hat und die Leute gefragt hat, hör mal, was willst du, dass ich dir tue? Okay, danke. Jesus hat gefragt, was willst du, was ich dir tue? Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu sehr... Genau. Und zwar als Beispiel Markus 10, 51 bis 52. Und Jesus antwortete ihm und sprach, also zu dem Menschen, der dort rumgeschrien hat, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm, Herr, dass ich laufen kann. Nein. Dass ich sehend werde, sagte er hier, ja. Ich meine, es war offensichtlich, dass dieser Mensch blind war. Ganz offensichtlich. Und selbst bei Leuten, die nicht laufen konnten, war es Jesus offensichtlich, dass sie nicht laufen konnten. Ich meine, ganz klar. Aber Jesus sagte, was willst du, dass ich dir tue? Was brauchst du? Was willst du? Nicht, ich weiß genau, was du jetzt brauchst, sondern ganz ehrlich, was brauchst du jetzt? Ich meine, es gibt Menschen, die sind krank. Ja, das weiß man. Und das wissen die auch. Und klar wünschen sie sich, gesund zu werden. Aber wenn ich jetzt einem kranken Menschen begegne und sage, hör mal, ich weiß, du brauchst, komm, lass uns für Heilung beten. Wahrscheinlich haben das schon 35.000 Leute vor mir gemacht. Und die beten ja nicht schlechter als ich. Also sage ich mir, okay, also was kann ich jetzt für dich tun? Was? Und manchmal sagt er, weißt du, lass mal einfach einen Kaffee trinken. Lass mal einfach ein bisschen reden, dann wird mir ein bisschen leichter ums Herz. Reicht manchmal schon. Ja, und wir denken immer, wenn ich sein soll wie Jesus, dann muss ich den Leuten doch die Hände auflegen. Ja, dann muss ich doch beten, dass sie gesund werden. Ja, aber das ist nicht, dass ich das permanent machen muss. Ich muss nicht permanent den Leuten die Hände auflegen und permanent nur sagen, du musst gefälligst jetzt gesund werden, schließlich hat Gott versprochen, dass wir gesund werden. Schließlich ist Gott für uns am Kreuz gestorben, dass wir gesund werden. Also lass uns doch dafür beten. Ich meine, das macht dieser Mensch doch schon. Wenn jemand 3 Jahre krank ist, dann glaubst du doch nicht, und er ist Christ, dann glaubst du doch nicht, dass der jetzt erst anfängt zu beten. Ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich dann derjenige bin, der einzig wahre Beter, der dann kommt und sagt, so Freundchen, jetzt lass mal richtig beten hier. Ja? Glaube ich auch nicht. Ganz ehrlich bin ich nicht. Aber wir sind doch da füreinander, um zu sagen, hör mal, was brauchst du jetzt? So war Jesus. Der hat das Offensichtliche gesehen, ja, aber er wusste auch, wie Menschen ticken. Und manchmal brauchen die nicht gerade das, was offensichtlich ist, sondern sie brauchen einfach nur ein gutes Wort. Ich meine, Jesus hat mit der Frau am Brunnen gesprochen. Er hat nicht gesagt, wie kannst du nur so eine Frau sein mit so vielen Männern? Schäm dich. Pfui. So würden wir vielleicht reagieren. So in unserem menschlichen Empfinden. Aber Jesus war auch Mensch. Aber nein, er hat sich hingesetzt, hat sich einfach nur mit dir unterhalten. Ganz normal gesprochen. Und was passiert? Sie hat ihr Leben geändert. Weil er ihr zugehört hat und weil sie erkannt hat, was sie falsch gemacht hat. Und weil sie natürlich erkannt hat, dass Jesus Jesus war. Ich meine, das Witzige ist, ich habe einen Arbeitskollegen und der weiß, dass ich Christ bin, der weiß, wie ich zu gewissen Dingen stehe. Und dann kam der eines Tages zu mir und sagte, hör mal, ich habe da was mit 2 Frauen. Und ich sage, das ist scheiße. Und er sagt, ich weiß. Was soll ich machen? Ich sag, ja, was denkst du denn, was du machen solltest? Eigentlich müsste ich damit aufhören. Ja, dann hör doch damit auf. Gut, er hat es dann letztendlich auch getan, aber das zeigt mir, dass die Menschen auf der Suche sind nach Lösungen. Dass sie tatsächlich auf der Suche sind nach etwas, was in ihrem Leben etwas bewirkt. Und wie gesagt, ich hänge das auf der Arbeit nicht an die große Glocke. Ich sage meine Meinung, ich sage, wie ich über gewisse Dinge denke und sie wissen, was ich tue. Ja? Und er kam zu mir. Gut, hat er sein Leben jetzt Jesus gegeben? Nein. Aber er hat was geändert. Okay, ist ein erster Schritt. Ja? Und ich denke mal, das ist so wichtig, dass wir nicht nur immer mit der Bibel um uns rumschlagen, ja? Sondern dass wir einfach authentisch und ehrlich das leben, was Jesus uns gesagt hat. Und wenn wir sind wie Jesus, und wahrlich, wir sind nicht perfekt, werden wir wahrscheinlich auch nie sein. Aber wenn wir anfangen zu sagen, Mensch, einfach mal zuhören, einfach da sein, einfach im richtigen Moment den richtigen Satz sagen und 3 Wochen später fällt demjenigen das ein und der kommt auf dich und sagt, hör mal, ich habe da ein Problem. Ja? So, Jesus hat etwas getan, was wir auch tun sollen. Auf die Menschen zugehen, ihnen zuhören, für sie da sein. Aber nicht uns ausnutzen lassen, uns an den Rand unserer Kraft bringen, sondern tatsächlich zu sagen, ja, ich will sein wie Jesus für die Menschen. Und ich will den Menschen zeigen, dass es als Christ nicht bedeutet, nur sonntags in die Kirche zu gehen, zu allem Ja und Amen zu sagen oder uns alles gefallen zu lassen. Darum geht es bei dem, wie Jesus zu sein, nicht. Wir müssen den Blick auf uns und auf Jesus tatsächlich etwas ändern. In vielen Dingen machen wir vielleicht schon einiges richtig. In manchen Dingen merken wir, okay, da müsste ich vielleicht nochmal über mich nachdenken und über das, wie ich über Jesus denke. Ich habe letzte Woche einen interessanten Werbespot im Radio gehört. Und der geht so: Wenn man den Leuten erzählt, dass es 220 Milliarden Sterne im Sonnensystem gibt, dann glauben sie es einem sofort. Sagt man ihnen aber, dass die Bank frisch gestrichen ist, dann müssen sie es ausprobieren. Und das fand ich fantastisch. Und ich frage dich ehrlich, was willst du sein? Und ich habe mir überlegt, will ich so sein, dass ich sage, ich bin die 220 Milliarden Sterne und sie glauben mir sofort? Oder sage ich mir, ich bin die frisch gestrichene Bank, probier mich aus. Das nimm mit und überleg mal, was willst du sein? Willst du sein, dass die Leute ausprobieren, ob du wirklich Christ bist, oder sollen sie es dir einfach nur glauben? Amen. Vater, ich danke dir, dass wir Jesus haben. Ich danke dir, dass er unser Leben verändert. Und ich danke dir, dass du unsere Sicht auf uns, auf unser Leben, auf die Menschen veränderst, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir unser Denken Christus ähnlicher machen und dass wir den Menschen mit deiner Liebe, mit deiner Hingabe begegnen und ihnen sagen können, dass Jesus sie liebt und dass wir durch unser Leben ein Zeugnis sein können für deine Gnade, für deine Liebe, für das, wie du bist. Lass dich durch uns scheinen, Herr. Lass Jesus durch uns scheinen und lass uns Salz in dieser Welt sein. Dass wir den Geschmack in diese Welt bringen, dass die Menschen erleben, so ist Jesus, so liebevoll. Er fragt nach, er ist da. Und danke Gott, dass ich mir nicht alles gefallen lassen muss, sondern dass ich auch fragen kann und hinterfragen kann und nachdenken kann. Dass du uns einen freien Willen gegeben hast, dass du uns einen Verstand gegeben hast, aber auch, dass du uns ein Herz gegeben hast, Herr. Dass du uns ein Herz gegeben hast, das weich ist, das liebt, das gibt und das nimmt, Herr. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Und wenn jemand Gebet wünscht, natürlich, dann kannst du gerne nach vorne kommen, dass ich dir die Hände auflege, mit dir bete, dir zuhöre, und dich einfach segnen kann.